Vielen Dank für diesen Gruß, diesen wunderschönen Kanon hat uns Ulrike gespielt. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Das ist unser Anliegen. Ich grüße euch sehr herzlich am Sonntagmorgen, dass wir diese Stunde der Gemeinschaft, diesen Gottesdienst miteinander haben dürfen. Ich möchte, ehe wir in die gottesdienstliche Ordnung einsteigen, doch ein paar Dinge noch ansagen. Heute Abend ist die junge Mannschaft eingeladen. Markus hat es vorbereitet, dass die junge Gesellschaft heute beisammen sein kann. Jungschar, nennt man das noch so, Markus? Oder ist das schon Jungvolk? Jugendkreis. Jugendkreis, gut. Schön. Die Älteren unter uns, Christa, komm nur, komm, wir finden für dich noch einen Stuhl. Die Älteren unter uns dürfen gerne diese Arbeit, diese Aufgabe fürbittend begleiten. Ich glaube, das ist wichtig. Am Dienstag in der Frühe, um 10, in vorgerückter Frühe, treffen sich die Beter hier bei uns im Saal. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, durch diese Corona-Geschichte sind doch einige von diesen langjährigen Betern verhindert, können nicht mehr dabei sein. Es wäre schön, wenn vielleicht doch der ein und der andere sich einmal mit sich in die Stille geht. Wäre das nicht eine Aufgabe für mich? Ich erinnere mich, Spurgeon, der hat eine Gesellschaft durch seine Kirche geführt und dann hat er die Gebetskammer den Leuten gezeigt und hat gesagt, hier ist das Kraftwerk der Gemeinde. Die Heizung, Energiezentrale. Beten ist eine wichtige Geschichte und wenn wir zusammenkommen, um miteinander zu beten, ist ein unabdingbarer Auftrag an die Gemeinde. Ich lade jedenfalls auch zur Gebetsstunde ein. Und am Abend, am Dienstagabend üblicherweise die Bibelstunde. Geburtstage hatten wir in der vergangenen Woche eine ganze Reihe. Jetzt muss ich noch mal schauen, die Christel sehe ich schon. Ein liebes Geburtstagskind, Christel, wir haben Anteil genommen an deinem Ergehen. Du bist an deinem Geburtstag eingerückt ins Krankenhaus, ja?
Ja, nachmittags wieder entlassen und muss am Montag wieder rein.
Ja, also es waren bewegte Tage für Christel. Offensichtlich haben die Ärzte gemeint, es muss gehandelt werden. Und dieses Anliegen wollen auch wir aufgreifen. Christel, ihre Gesundheit, ihre Aufgaben und ihre Zerbrechlichkeit. Kann ich so sagen, Christel?
Ja, das stimmt.
Dass wir das auch im Gebet begleiten. Geburtstag hatten in den vergangenen Wochen neben Christel natürlich die Luise Taubert, Christine Maas, Markus Klock, Kolbach Antje, Bernst Jürgen, Müller Karin, Deisenroth Michelle, Blaurock Christel hatte ich schon erwähnt und Bube Lukas. Also ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist nur Christel von den Geburtstagskindern hier. Wo ist er? Ach so, so, das Büblein. Ja, ja, nein. Grüß die lieben Jubilare, wenn ihr sie seht. Von uns allen, wir erbitten und wünschen allen Gottes reichen Segen. Hilfe für jeden Tag, Gesundheit, Bewahrung, Segen. Zum Gottesdienst am nächsten Sonntag wird uns der Markus einige Dinge sagen. Das glaube ich, er ist am besten informiert.
Ja, wie schon mal letzte Woche angekündigt, kommenden Sonntag sind wir eingeladen, nach Motzfeld im Zirkuszelt Gottesdienst zu feiern. Der Zirkus Bügler, den wir jetzt schon seit einem guten Jahr begleiten und unterstützen. Einige von euch waren ja auch schon oben. Die haben jetzt das Zelt aufgebaut und haben gesagt, hey Markus, habt ihr nicht Lust, bei uns Gottesdienst zu feiern? Und das haben wir dankbar angenommen, weil dann können wir alle gemeinsam Gottesdienst feiern. Die haben 84 Sitzplätze, Corona-konform, mit großem Abstand, große Raumhöhe. Da können wir mit Maske sogar von Herzen singen. Und dann haben wir gesagt, nächste Woche machen wir das auf jeden Fall. 10 Uhr auf dem Sportplatz in Motzfeld. Der ist, wenn man von Friedewald kommt, auf der rechten Seite vor dem Ortseingang. Man sieht das Zirkuszelt, ist gar kein Problem. Es gibt eine Wiese nebendran, wo man parken kann, ausreichend Stühle. Nach dem Gottesdienst macht die Zirkusfamilie eine kleine Vorstellung für uns. So eine halbe, dreiviertel Stunde Zirkusvorstellung im Zelt und da im Anschluss gibt es dann was zu essen. Natürlich auch Corona-konform irgendwas auf die Hand, Würstchen, Brötchen. Und die Stefanie Heilig hat mir gesagt, sie packt dann noch ihren Krebsstand aus. Dann gibt es als Nachtisch noch Krebs, also Pfannkuchen mit was drauf. Okay. Also herzlich einladen, kommt zahlreich. Es ist aber trotzdem gut, wenn ihr mir sogar relativ frühzeitig so ein Signal gebt, wir kommen nicht, dass ich einfach weiß, ob ich 50 oder 100 Würstchen brauche und Brötchen. Das ist dann einfach hilfreich für die Planung. Aber nutzt es, kommt zahlreich. Ich denke, das wird zum einen schön und außerdem ist die Begegnung mit den Heiligs und Büglers auch immer sehr angenehm. Ja. Ja, das ist geklärt. Ja. Ihr wisst es ja, also es gibt ja einige, die sagen mir, wir geben Bescheid, wenn wir nicht kommen, sonst sind wir immer in dem Gottesdienst, da das läuft. Aber für diesen Sonntag ist ganz gut, ein Signal zu haben. Soweit. Ja.
Schön. Fahren wir fort im Programm. Ihr Lieben, es ist immer noch so, dass wir mit dem Singen zurückhaltend sind. Darum entweder hinter dem Mundschutz oder wir hier oben. Ihr werdet merken, ich bin auch ein bisschen angekratzt. Bin froh, dass ich mich von einer Erkältung leidlich erholt habe. Aber es ist noch nicht ausgestanden. Herr, bitte? Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Das ist quasi die Eröffnungsordnung für jeden Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern wir Gottesdienst. Diesmal mit dem Lied. Ja.
Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier, um dir unseren Dank und unser Lob zu singen. Du bist gnädig und treu, komm, begegne uns neu, nur für dich, o Herr, soll unser Lied erklingen. Du bist hier, Dank sei dir dafür. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. In der Stille wollen wir jetzt vor dir stehen. Rede selbst durch dein Wort, was noch stört, das nimm fort. Offenbare dich, wir wollen auf dich sehen. mach die Herzen weit, sprich in unsere Zeit. Herr, in deinem Namen sendest du uns aus, um den Menschen deinen Frieden zu verkünden. Durch den Geist hilf uns mir, wenn wir reden von dir, dass noch viele neues Leben in dir finden. Herr, wir brauchen dich, lass uns nicht im Stich.
Der Wochenspruch für diese neue Woche aus dem Epheserbrief des Apostels. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ich vermag dazu nicht viel zu kommentieren. Das ist eigentlich trefflich formuliert. Ich hatte mehr Mühe mit dem Losungswort. Ich gehe einher in der Kraft Gottes, des Herrn. Ich preise deine Gerechtigkeit allein. Oh, habe ich gedacht, wer schreibt sowas? Wer spricht sowas? Und dann habe ich doch ein bisschen dahinter geschaut. König David, von ihm sind wir solche Worte, sie sind uns nicht fremd. Wir haben das öfters schon gehört. Ne? Starke Worte, Worte großen Vertrauens. Und wenn man den ganzen Psalm 71 liest, ihr dürft das gerne tun daheim, dann merkt man, oh, das sind auch Sätze untergemischt, die uns wehtun. Na, wenn ein Gottesmann seinen Feinden die Pest wünscht, dass er ihre Glieder, ihre Knochen zerschlägt, das würde keiner von uns so sagen. Nun, ihr Lieben, wir leben im neuen Bund. Wir folgen unserem Herrn Jesus. Der hat uns aufgetragen, die Feinde zu lieben. Was mich ein bisschen getröstet hat in der ganzen Geschichte, das ist, dass König David das Schicksal seiner Feinde, er mag sie gehasst haben, aber das Urteil, das überlässt er Gott. Mach du mit ihnen, was sie verdienen. Ich lese uns in Auszügen den Psalm 71. Wie gesagt, diese merkwürdigen, kräftigen, hässlichen Sätze, die sind weggelassen. Der Psalm ist überschrieben: Verlass mich nicht in meinem Alter. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist meine Zuversicht, Herr mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Verwirf mich nicht in meinem Alter. Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Du lässest mich erfahren viele und große Angst und tröstest mich wieder. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Wir wollen miteinander beten. Herr, zunächst ein herzlicher Dank. Du hast uns den Sonntag geschenkt. Wir dürfen ruhen vom Alltagsgeschäft. Wir haben Zeit, auf dich, dein Wort zu hören, aufzumerken auf das, was du uns sagen willst und sagen lässt. Segne uns diese Stunde der Gemeinschaft hier. Segne, lieber Herr, alle, die jetzt und heute dein Wort hören wollen, die um deinen Segen bitten, sei bitte auch mit denen, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen können, deren Kräfte nicht reichen, die keine Gemeinschaft haben können, die Kranken, die Altgewordenen, die Einsamen. Sei auch ihnen nahe, erfülle ihr Herz mit deinem tiefen Frieden, Herr, und leite sie im Denken, Reden und Tun durch deinen Geist. Das allerdings erbitten auch wir für uns. Und für diese Stunde, Herr, lass uns hören, was du uns sagen willst. Du willst uns dienen. Darum sind wir hier beieinander. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Herr, ich komme zu dir. Das wollen wir auch singen.
Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich schaue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir.
Gibt nur eine Strophe von dem Lied. Den Markus bitten wir jetzt um seinen Dienst.
Ja, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Bibeltext steht in 1. Korinther Kapitel 1. Da schreibt Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern ein Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes stärker, als die Menschen sind. Ist laut genug unten? Gut, es wird genickt, sonst müssen wir noch mal verstellen. Ihr Lieben, der Paulus lobt Torheit. Weisheit und Einsicht macht er lächerlich. Im Moment angesichts von Corona und Flüchtlingselend, ich habe gerade so den Eindruck, das vergessen wir gerade, so ein bisschen. Angesichts rechter Gewalt und Populismus kann ich das nicht so richtig verstehen. Im Gegenteil, ich würde mir eigentlich wünschen, dass Gott eine Riesenschale Reinigungsmittel vom Himmel ausschüttet. Ja, also so nach dem Motto, Gott schmeiß Hirn runter. Auf uns, auf unsere Politiker, auf die Rechthaber und die Meinungsverfechter. Ich würde mir wünschen, dass all diese Schwätzer in Talkshows und sozialen Medien, die Krakeler und die Möchtegern-Virologen, mal für ein paar Tage einfach innehalten und nachdenken. Nachdenken und abwägen, womit sie eigentlich ihre Forderungen, ihre Gedanken begründen. Und erst dann wieder mit neuer Einsicht, mit neuem Verstand und mit Augenmaß das Gespräch fortsetzen. Nee, wir beginnen erstmal ein Gespräch, ohne zu wissen, wo es eigentlich hinführt. Wer redet, um Recht zu behalten, hat nicht verstanden, wozu ein Gespräch eigentlich dient, nämlich dem Zuhören, dem Antworten, dem anderen Begegnen auf Augenhöhe, ja, Augenmaß im Gespräch. Das Aufnehmen anderer Meinungen. Von der Flüchtlingsfrage oder von Corona bis hin über die Zukunft Europas, über Zins und Schulden, Klimawandel und alles, was gerade so uns immer wieder bewegt und immer wieder neu bewegt. Wir brauchen nichts mehr, gerade da Einsicht, Verständnis, Nüchternheit und Gelassenheit, Klugheit, kurz gesagt, Weisheit wäre nötig. Und gerade jetzt bin ich jetzt drauf, ja, wir sind ja mittendrin, es geht gerade ständig durch die Presse, wir haben Wahljahr. Und da sollten wir doppelt achtsam sein gegenüber allem, gegenüber Parteien, die teilweise sehr alte, aber scheinbar einfache Lösungen uns anbieten. Ich finde es erschreckend, wie Fremdenhass und Antisemitismus sich gerade ganz massiv bei uns verbreiten. Nicht nur bei uns in Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt kann man das beobachten. Es ist ganz einfach, natürlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Traurigerweise macht sich's auch in unseren Gemeinden breit. Und da ist die Gefahr, dass wir es selber gar nicht bemerken oder zu spät bemerken. Was die Leute, die wir wählen wollen oder die im Moment noch gewählt sind, brauchen, ist Einsicht und Weisheit. Die Kluft zwischen Wahlversprechen und dem späteren Regierungshandeln, das kennt man ja, die sollte nicht zu groß sein, weil sonst werden wir ja misstrauisch und dann wird vielleicht manches gewählt, wo man es hinterher bereut. Aber im Moment scheinen so Volksverführer, Wutbürger, das Wort wurde ja letztes Jahr kreiert, und so die gerissenen Liebesdiener, die versuchen gerade die öffentliche Meinung zu gewinnen. Und Politik gerät gerade in meinem Gefühl zum Spielball von schnellen Gefühlen, schnellen Sympathien und auf der anderen Seite eigentlich das Kalkül, das Machtgebaren von dem, was erreicht werden soll. Und es stellt sich so der Eindruck ein, dass die Spielräume des Machbaren, des Vernünftigen, der Kompromisse, dass das immer kleiner wird. Schwierige und unübersichtliche Problemlagen wecken in uns den Wunsch und in den Menschen den Wunsch nach einfachen, überschaubaren Lösungen. Und leider erliegen zu viele der Versuchung, in diese Falle zu tappen. Und im Wahlkampf ist es leicht, solche Lösungen dann zu versprechen. Paulus, so kann man einwenden, der beabsichtigt nicht, politischer Klugheit hier das Wasser abzugraben. Er interessiert sich viel stärker für die Weisheit auf dem Feld des Glaubens, wo sich Fragen um Erlösung und um verworfen werden, um Gottvertrauen und um Unglaube entscheiden. Und auf diesem Feld, da nimmt menschliche Weisheit plötzlich eine ganz hässliche Gestalt an. Eine hässliche Weisheit, das muss man erklären. Auch auf dem Feld des Glaubens gibt es die Populisten, die gerne einfache Lösungen propagieren. Die Weisheit des Menschen aber ist eine Lebenskunst, die jeder erlernen muss, auch die Glaubensweisheit. Dazu haben wir unser Hirn bekommen. Wer Weisheit erlangen will, der übt sich in Klugheit und in Gebrauch von Vernunft, um aus den Verhältnissen, in denen er sich wiederfindet, das Beste und Angemessene zu machen. Weisheit ist die Kunst des Erreichbaren, gebunden an menschliches Maß und Fürsorge. Und sie beruht auf der Überlegung und auf Mitgefühl, auf Übereinstimmung mit der von Gott geordneten Schöpfung. Und gleichermaßen lebt sie aus dem Mut, Wagnisse einzugehen und aus der Fähigkeit, sich auf das Schöne, das Wahre und das Gute dafür zu begeistern. Und sie ist bestimmt vom Respekt für die Würde der anderen und vom Bewusstsein auch der eigenen Würde. Dürfen wir nicht vergessen. Solche Weisheit ist erwachsene Tugend. Sie lebt von der Stärke unserer eigenen Persönlichkeit, von der Kraft des Denkens, der Lebendigkeit der Gefühle. Und dem würde, glaube ich, Paulus gar nicht widersprechen. Und dennoch erreicht solche Weisheit irgendwann ihre Grenzen. Und besonders dann, wenn sie spürt, dass die Ordnung der Welt ins Wanken gerät, wenn die soziale Ungleichheit immer größer wird, und wenn sie unbarmherzig auf Schwäche, Krankheit, Leid und Tod trifft. Weder dem Schmerz noch dem Tod kann die Weisheit irgendeinen Sinn abgewinnen. Und für die weise Vernunft scheitert dann an der grausamen Wirklichkeit der Welt, die plötzlich gar nicht mehr Gottes Schöpfung ähnlich zu sein scheint. Da ist dann plötzlich der Verkehrsunfall des kleinen Mädchens, das an seinen schweren Verletzungen stirbt. Der Mann oder die Frau, bei der plötzlich ein Tumor entdeckt wird, der weiter wächst und zum Tod führt. Und dann ist der Ort der Ungerechtigkeit, an dem Menschen übervorteilt werden, in die Flucht getrieben. Kürzlich mal nachgeguckt, 80 Millionen Menschen sind zurzeit weltweit auf der Flucht. So viel wie ganz Deutschland. Grauen und Schmerzen hat Weisheit irgendwann nichts mehr entgegenzusetzen. Und wenn dann man versucht, mit einfachen, pauschalen Lösungen sich beliebt zu machen, dann lacht Weisheit das aus, weil es so banal und naiv ist. Also Gottes Weisheit. Deswegen versucht Paulus gar nicht erst auf diesem Weg die Weisheit aufzuwerten. Er zeigt vielmehr eine Alternative auf. Eine Alternative zur begrenzten menschlichen Weisheit. Und für die Welt, die zwischen Ordnung und Chaos hin und her gerissen ist, bringt er das auf eine ganz einfache Formel, nenne ich es mal, das Wort vom Kreuz. Und in dieser Formel liegt für Paulus der Schlüssel. Und in dieser Formel liegt der Schlüssel für uns. Es ist der Schlüssel von dem, was wir glauben und bekennen. Und Paulus zögert nicht, dieses Wort vom Kreuz Torheit zu nennen. Torheit, die sich in Widerspruch setzt mit der Weisheit der Welt, mit der Weisheit von uns Menschen. Mit dem Kreuz meint Paulus, wie wir wissen, die Geschichten in den Evangelium mit der Hinrichtung Jesu. Wie er am Kreuz stirbt, gefoltert, gequält, zu Tode gemartert. Er musste den Tod am Kreuz erleiden, den grausamen Widerspruch zwischen Weisheit und Klugheit und Vernunft dieser Welt. Das Kreuz widerspricht der ganzen Welt, den Menschen und ihrer Weisheit. Aber mehr noch, das Kreuz verrückt das Verhältnis von Gott und Welt, von Gott und uns Menschen. Und am Kreuz drängen die Menschen, oder sie versuchen die Menschen, den allmächtigen und den barmherzigen Gott aus dieser Welt hinauszuschieben. Es widerspricht unserer Weisheit. Aber am Kreuz blamiert sich alle Weisheit. Die fromme, genauso wie die politische, die philosophische, die wissenschaftliche oder unsere alltäglichen und noch mehr unsere Binsenweisheiten. Sie werden am Kreuz blamiert bis auf die Knochen. Das Kreuz entlarvt sämtliche Illusionen, die wir uns, die Menschen sich im Laufe der Jahrtausend gemacht haben über Gott und über Glauben, über Gottvertrauen und selbsterdachte Erlösung. Es zerschlägt unsere sämtlichen selbstgemachten Gottesbilder. Das Wort vom Kreuz verweist zurück auf diese einzige, einzigartige Geschichte, die damals passiert ist auf Golgatha. Es setzt voraus, dass wir Christen an dieser Geschichte, an diesem Bericht von Golgatha, dass wir da drin eine Bedeutung finden. Eine Bedeutung, die eben die Weisheit der Menschen entlarvt. Und Paulus sieht genau da drin unsere Kraft. Was meint er damit? Für uns Menschen ist das Kreuz eigentlich ein Endpunkt. Ja, sie haben dem Leben Jesu ein Ende gesetzt. Mehr Auslöschung als der Tod gibt es menschlich gesehen nicht. Auf der Seite Gottes bedeutet aber das Kreuz was anderes. Er lässt sich nicht aus der Welt hinausdrängen. Hier ist Schluss. Der Tod, den dieses Kreuz markiert, ist für die Menschen das Ende. Für Gott markiert dieser Tod den Neuanfang. Interessant ist ja, dass an diesem Text die Auferstehung mit keinem Wort erwähnt wird. Das Kreuz selbst ist der Wendepunkt in der Geschichte. Und schon das Kreuz allein ist Gottes Widerspruch gegen den Tod. So paradox das klingen mag. Im Kreuz errichtet Gott ein Zeichen gegen den Tod. Und das Instrument der Hinrichtung wird gleichzeitig zum Zeichen für Gottes Widerstand und Widerspruch. Und am Kreuz wird sichtbar, Gott lässt sich nicht aus dieser Welt hinausdringen. Er lässt sich nicht von seinem Heilsplan mit den Menschen abbringen. Am Kreuz wird aber auch sichtbar, in dieser Welt ist Gott bei denen, die leiden, bei denen, die Schmerzen haben, die stöhnen, wegen der Ungerechtigkeit der Welt. Gott ist bei den Schwachen und bei den Ohnmächtigen. Wenn wir die Geschichten verfolgt haben, wenn wir jetzt Lukas Evangelium im ersten Halbjahr gelesen haben, kommt es immer wieder ganz deutlich zum Vorschein. Im Mittelalter, die Klostergründer, die haben das gewusst, dass sich gerade in der Betreuung von Schwachen und Kranken das Kreuz als Hoffnungszeichen zeigt. Und deswegen haben die in ihre Krankensäle Altarbilder gestellt mit der Kreuzesszene, wo klar wird, Jesus und Jesus sagt, ich bin euch mitten hier drin. Isenheimer Altar zum Beispiel von Matthias Grünewald, der war im Hospital eines Klosters damals in Colmar im Elsass. Und im Bild von dem Gekreuzigten, da konnten die Schwachen und Kranken, die Leidenden, Jesus sehen, der mit ihnen leidet. Paulus deutet das Kreuz als Wendepunkt der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und das ist es auch. Er versucht, diese Erkenntnis hier mal zu formulieren, in Worte zu fassen. Für ihn ist das Kreuz eine Umwertung aller Werte, ein Symbol, das die Welt, die Weisheit und die Vernunft, alles Bisherige auf den Kopf stellt. Gott zeigt sich nicht als der Große, als der Allmächtige, als der Triumphirator, als rauschebärtiger Vater oder als Schicksalsbestimmer, sondern er zeigt sich verletzbar. Gott entspricht ja überhaupt nicht den schönen, von uns gemalten, im Kopf gemalten oder in Farben gemalten Wunschbildern. Gott ist stattdessen bei den Sterbenden, bei den Ohnmächtigen. Ja, er selber ist ein Sterbender, ein Ohnmächtiger geworden. Und das ist die große theologische Erkenntnis hier von Paulus, der fundamentale erste Schritt, mit dem er die Weisheit der Menschen vom Kopf auf die Füße stellt. Er richtet unsere Theologie oder die Theologie seiner Zeit bis eigentlich zu uns neu aus und gibt Glauben und Vertrauen eine völlig neue Richtung. Paulus sieht im Kreuz den Wendepunkt für den Glauben und danach stellt sich Gott ganz anders dar als vorher. Vorher in der Verheißung, dann in Wirklichkeit. Am Kreuz verletzbar und schwach. Am Kreuz zerschellen unsere naiven Gottesbilder und stattdessen zeigt sich da ein solidarischer, ich nenne mal dieses Wort, ein tröstender, ein schwacher Gott. Und das ist die Wende. Das ist das Stück größtmöglicher Barmherzigkeit. Weil eben Gott gleichzeitig seine Stärke da drin zeigt, indem er dann wieder vom Tod aufersteht und Tod und diese Welt, Tod und Teufel, besiegt. Deswegen gilt für Paulus das Reden übers Kreuz als Notwendigkeit. Ja, das ist seine Predigt. Denn die jetzt es schräg finden, denen kommt es vor wie eine Torheit. Ja, sie schieben in Theologie oder im Glauben andere Ansprüche in den Vordergrund. Ja, manche wollen Zeichen, Beweise. Paulus aber sagt, der gekreuzigte Christus, der genügt. Ihm glaubt er, ihm glauben wir. Und denen, die Jesus im Glauben nachfolgen, ist das eine Kraft, eine Lebenskraft, eine Glaubenskraft. Wie wirkt sich das aus und in welche Richtung zielt sie? Der Paulus spricht von einer lebendigen, dynamischen Kraft, nicht von einer statischen und unveränderlichen Einstellung. Eine Einstellung, die fixiert gerne die Haltung von uns Menschen. Sie kann helfen, aber sie kann uns eben genauso behindern. Aber Kräfte setzen Menschen in Bewegung. Und wir brauchen Bewegung. Ja, das wissen wir ja aus dem normalen Alltag. Wir brauchen physische Kraft. Wir brauchen eine gewisse Ausdauer. Wer Sportler ist, braucht auch eine gewisse Schnelligkeit. Aber wir brauchen ja auch schon eine gewisse Kraft, um überhaupt hier die Treppe hochzukommen. Und wir brauchen geistige Kraft. Im Beruf, im Alltag, für die Lösung von Problemen. Und wir brauchen eben auch und vor allem die geistlichen Kräfte. Ja, wir hatten ja jetzt 6 Sonntage über den Heiligen Geist gesprochen. Und wir brauchen das, um im Leben zu bestehen. Im Alltag und natürlich auch im Leben als Christ. Und die geistliche Kraft bekommen wir eben durch den Glauben. Und die entsteht aber nicht aus irgendwelcher Ausdauer, aus irgendwelcher Leistung, aus Training, sondern sie ist erstmal ein Geschenk Gottes, ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und die ernährt sich dann aus der Zuversicht, aus dem Glauben an Jesus, aus dem Gebet, aus dem Wort Gottes. Und Glauben und Vertrauen richtet den Blick des Menschen, von uns Menschen, auf unser Leben. Dass wir erkennen, was Gott für uns bereithält, dass wir aber auch erkennen den Sinn von Krankheit und Sterben. Das alles kann uns Angst machen, aber wer glaubt, der lässt sich von solchen Ängsten nicht in die Enge treiben oder irre machen. Und der Glaube richtet sich natürlich neben auf uns, vor allem auf Jesus. Er traut nicht nur auf den allmächtigen Gott, sondern genauso auf den schwachen Gott am Kreuz. Die zwei gehören zusammen. Eine vernünftige, menschliche, pragmatische Lebensdeutung kann das nicht nachvollziehen. Da wird die Kraft des Glaubens nicht erspürt, sondern da ist es eine Torheit. Aber davon soll sich niemand, der an Gott glaubt, irre machen lassen. Paulus zeigt uns gerade am Kreuz, dem schrecklichsten Zeichen von Zwang und der Unbarmherzigkeit, zeigt sich der barmherzige, überwindende Gott. Gerade am Kreuz zeigen sich Gottes Verheißungen. Das Kreuz ist Gottes Verheißung. Gott ist bei den Schwachen und bei den Leidenden. Und Paulus zeigt uns einen Gott, der nicht triumphiert und seine Allmacht ausspielt, sondern er triumphiert in einer besonderen Weise, indem er stirbt und wieder aufersteht. Und dadurch zeigt sich natürlich wieder seine Allmacht. Er zeigt einen schwachen, menschlichen Gott, dessen Torheit so klug ist, dass sie den Tod überwindet. Diesem einen Gott vertrauen wir. Ich möchte mit uns beten. Herr Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir von dir und aus dir leben dürfen. Schenk du uns immer wieder neu Erkenntnis, geistliche Klugheit, Erkenntnis von dir, immer mehr Erkenntnis, dass wir zu dir hin wachsen und nicht aus unserer eigenen Gescheitheit heraus leben. Stärk du uns immer wieder neu. Amen. In Zeiten, wo zum Beispiel die Frau Baerbock hat ja jetzt ein Buch geschrieben und da wird ihr vorgeworfen, dass sie eine Menge abgeschrieben hätte. Deswegen kommt jetzt die Fußnote. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass das nicht so ganz mein Predigtstil normalerweise ist. Die Predigt war zu großen Teilen abgeschrieben. Es hängt einfach damit zusammen. Ich war 3 Tage nochmal in Baden-Württemberg mit dem Hausverkauf und so weiter. Und ich habe mir selber nicht so richtig eingestanden, wie mich das umtreibt. Und es ging mir einfach diese Woche so, ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich kam nicht rein und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal Bruder Google bemüht und habe das gefunden. Das war also ein Moment, ich muss ja die Quelle angeben natürlich. Die Predigt war in Schwerpunkten von Pfarrer Wolfgang Vögele aus Karlsruhe. Das zur Hintergrundinformation, dass ihr wisst, von was ihr heute gehört habt. Soweit, Ludwig, Ulrike.
Unsere Antwort auf die Predigt, das Lied Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde. Es ist ein Gebetslied und wir wollen es betend singen. Ich denke, es wird an der Wand. Schon da, gut. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, von Ewigkeit bist du gelegt. Du bist es, der mit ewigen Kräften und heil'ger Liebe alles trägt. Der Fels des Heils allein du bist, für alle Zeit, Herr Jesus Christ. Herr Jesus,
das Grundstein der Gemeinde. Kein anderer Grund ist außer dir. Wer einen anderen Grund wollt legen, wird irre gehen für und für. Die Kirche steht auf dir allein und wird drum unzerstörbar sein. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, wir wollen bauen nur auf dich. Was wir auf dich, den Fels gebaut, das bleibet bauet ewiglich. Wohl mögen Stürme drüber gehen, es wird dies alles überstehen. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, du wirst zu ewiger Herrlichkeit sie wunderbar dereinst vollenden, trotz Not und Nacht, trotz Kampf und Streit, so dass sie wird am Ende sein. Ganz heilig, fleckenlos und rein.
Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Kommt gut nach Hause, nächste Woche in alter Frische. Vielen Dank, Ulrike. Vielen Dank, Ludwig.